Liebe Gemeinde und liebe Predigthörer, mit dem Kirchengeläut von der reformierten Kirche möchte ich diesen Sonntag ein bisschen einläuten. Ich tue das gerade einspielen, was wir von unserer Stube so wunderbar hören. Wir feiern ja heute den Palmsonntag mit dem Einzug von Jesus in Jerusalem und ich lese den Text, wenn er im Lukas 19 uns überliefert ist, von Vers 28 weg. Nachdem Jesus dieses Gleichnis erzählt hatte, setzte er seine Reise hinauf nach Jerusalem fort. Als er nicht mehr weit von Bethphage und Bethanien am Ölberg war, schickte er zwei seiner Jünger voraus. Er gab ihnen folgende Anweisung: Geht in das Dorf, das ihr vor euch habt. Beim Ortseingang werdet ihr einen Esel finden, der angebunden ist. Ein junges Tier, auf dem noch nie ein Mensch geritten ist. Bindet es los und führt es her. Und sollte euch jemand fragen, warum ihr es losbindet, dann antwortet, der Herr braucht es. Die beiden machten sich auf den Weg und fanden alles so, wie Jesus es ihnen beschrieben hatte. Und als sie das Tier losbanden, fragten die Leute, denen es gehörte, warum bindet ihr es los? Der Herr braucht es, antworteten sie. Sie brachten den Esel zu Jesus, legten ihre Mäntel über das Tier und ließen Jesus aufsteigen. Während er nun so seinen Weg fortsetzte, breiteten die Leute ihre Mäntel auf die Straße aus. Als er das Wegstück erreichte, das vom Ölberg zur Stadt hinabführt, brach die ganze Schar der Jünger in Freudenrufe aus. Mit lauter Stimme priesen sie Gott für all die Wunder, die sie miterlebt hatten. Gesegnet sei er, der König, der im Namen des Herrn kommt, riefen sie. Friede bei dem, der im Himmel ist, Ehre dem, der droben in der Höhe wohnt. Einige Pharisäer aus der Menge erhoben Einspruch. Meister, sagten sie zu Jesus, verbiete es deinen Jüngern, so zu reden. Doch Jesus gab ihnen zur Antwort, ich sage euch, wenn diese schweigen, werden die Steine schreien. Als Jesus sich nun der Stadt näherte und sie vor sich liegen sah, weinte er über sie und sagte, wenn doch auch du am heutigen Tag erkannt hättest, was dir Frieden bringen würde. Nun aber ist es dir verborgen. Du siehst es nicht. Es kommt für dich eine Zeit, da werden deine Feinde rings um dich einen Wall aufwerfen, dich belagern und dich von allen Seiten bedrängen. Sie werden dich zerstören und deine Kinder, die in dir wohnen, zerschmettern. Und werden in der ganzen Stadt keinen Stein auf dem anderen lassen, weil du die Zeit, in der Gott dir begegnete, nicht erkannt hast. Jesus ging in den Tempel und fing an, alle hinauszuweisen, die dort Handel trieben. Er sagte zu ihnen, es heißt in der Schrift, mein Haus soll ein Haus des Gebets sein, ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Tag für Tag lehrte Jesus im Tempel. Die führenden Priester und die Schriftgelehrten jedoch, sowie die anderen führenden Männer des Volkes, suchten nach einer Möglichkeit, ihn zu beseitigen. Aber sie wussten nicht, wie sie es anfangen sollten, denn das ganze Volk hing an ihm und ließ sich keines seiner Worte entgehen. Dieses Ereignis hatte der Prophet Zacharia schon ungefähr 400 Jahre vorher vorausgesagt. Es war die Zeit, Nach dem Exil, als die ersten Juden zurückgekehrt waren aus Babylon und begonnen hatten, Jerusalem und den Tempel wieder aufzubauen. Ich lese aus Sacharja 9. Und es geschah das Wort des Herrn Zebaoth. So spricht der Herr Zebaoth: Ich eifere um Zion mit großem Eifer, und mit großem Zorn eifere ich um seinetwillen. So spricht der Herr: Ich kehre wieder nach Zion zurück und will in Jerusalem wohnen, dass Jerusalem Stadt der Treue heißen soll und der Berg des Herrn Zebaoth, heiliger Berg. So spricht der Herr Zebaoth: Es sollen künftig wieder auf den Plätzen Jerusalems alte Männer und Frauen sitzen, jeder mit seinem Stock in der Hand vor hohem Alter. Und die Plätze der Stadt sollen voll sein von Knaben und Mädchen, die dort spielen. So spricht der Herr Zebaoth: Selbst wenn das dem Rest dieses Volkes in dieser Zeit unmöglich scheint, sollte es darum auch mir unmöglich scheinen, spricht der Herr Zebaoth. So spricht der Herr Zebaoth: Siehe, ich will mein Volk retten aus dem Lande gegen Osten und aus dem Lande gegen Westen und will sie heimbringen, dass sie in Jerusalem wohnen. Und sie sollen mein Volk sein, und ich will ihr Gott sein in Treue und Gerechtigkeit. Das ist dann in der folgenden Zeit eingetroffen. Jerusalem wurde wieder aufgebaut und es kam wieder Leben in diese Stadt. Und dann geht es noch weiter, Vers 9. Du Tochter Zion, freue dich sehr, du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Wenige Tage vor dem Passa, dem Ereignis, wo Jesus dann mit seinem stellvertretenden Opfer für die Sünde der ganzen Welt bezahlte. Einige Tage vorher erfüllte er diese Prophetie. Er kam königlich nach Jerusalem eingeritten, nicht hoch zu Ross, sondern wie es der Prophet vorausgesagt hatte, als armer Mann auf dem Esel reitend. Es gab viel Jubel. Jauchze, Jerusalem, hat es geheißen. Ja, und das ist auch eingetroffen. Aber wir sehen, bei diesem Einzug Jesu in Jerusalem gab es nicht nur Jubel. Wir haben auch gesehen, dass er geweint hat. Und dass er, als er nachher in Jerusalem einkehrte, dass es Widerspruch gab, dass auch sich gerade die führenden Männer darüber aufregten, dass Jesus das machte, weil sie dagegen waren. Wir sehen auch, dass Jesus dann in den Tempel ging und Ordnung machte. Auch das ist jetzt nicht unbedingt der große Jubel. Wir sehen, der Einzug in Jerusalem, wie wir ihn lesen in den Evangelien, das ist die allererste Erfüllung dieser Verheißung. Aber es gibt noch eine weitere Erfüllung, und die wollen wir jetzt auch anschauen. Jesus wird noch einmal kommen und in Jerusalem einziehen. In der Apostelgeschichte lesen wir, als Jesus diese Welt verließ, an Auffahrt, da, als er gegangen war, zum Himmel erhoben wurde und eine Wolke nahm ihn auf, da stand plötzlich ein Engel bei den Leuten. Und der sagte: Dieser Jesus, der von euch weg zum Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt zum Himmel fahren sehen. Also Jesus wird auf die gleiche Art wiederkommen, aber eben in großer Macht und Herrlichkeit. Das berichtet auch Sacharja, der gleiche Prophet, in Kapitel 14, Vers 4. Und an jenem Tag werden seine Füße auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem liegt, nach Osten hin. Und der Ölberg wird sich in seiner Mitte spalten, vom Osten bis zum Westen, zu einem sehr weiten Tal, so dass die eine Hälfte des Berges nach Norden und die andere nach Süden reichen wird. Soweit das Zitat des Propheten. Geologen haben schon längst herausgefunden, dass der Ölberg einen Riss hat. Und wenn Jesus wiederkommt, dann wird sich der Ölberg dort spalten. Das Tal, das Kidron-Tal, ist ja voller Gräber. Da sind die jüdischen Gräber auf der Seite des Ölbergs und an der Stadtmauer vor dem Goldenen Tor sind die arabischen Gräber. Diese Gräber wurden bewusst angelegt vor dem Goldenen Tor, damit ja niemand dieses Tor durchschreiten kann. Und im Mittelalter, das wurde auch von einem Propheten vorausgesagt, im Mittelalter wurde dieses Tor zugemauert. Das ist also heute zugemauert. Da kann niemand rein oder raus. Wenn aber der Messias kommen wird, beim nächsten Kommen, dann wird sich der Ölberg spalten, diese Gräber werden überdeckt werden und die Tür wird sich öffnen. Wie das geschehen wird, steht nicht, aber dass es geschehen wird, das glaube ich ganz fest. Und Jesus wird durch dieses goldene Tor einkehren als König, als Herrscher in Jerusalem und er wird dort herrschen, nicht nur über Israel und Jerusalem, sondern über die ganze Welt. Sein Reich wird für 1000 Jahre dauern. Und die, die an ihn glauben, werden mit ihm herrschen. Das wird in den alttestamentlichen Propheten an mehreren Orten so gesagt, aber auch im Neuen Testament in der Offenbarung. Auch hier lese ich noch einmal einen Text, Offenbarung 19, Vers 11. Und ich sah den Himmel aufgetan und sah ein weißes Pferd, und der darauf saß, hieß treu und wahrhaftig. Und er richtet und kämpft mit Gerechtigkeit, und seine Augen sind wie eine Feuerflamme, und auf seinem Haupt sind viele Kronen, und er trug einen Namen geschrieben, den niemand kannte als er selbst. Und er war bekleidet mit einem Gewand, das in Blut getaucht war, und sein Name ist das Wort Gottes. Und ihm folgten die Heere im Himmel auf weißen Pferden, bekleidet mit weißer, reiner Seide. Und aus seinem Mund ging ein scharfes Schwert, das ist damit die Völker schlage, und er wird sie regieren mit eisernem Stab, und er tritt die Kelter voll vom Wein des grimmigen Zornes Gottes, des Allmächtigen. Und trägt einen Namen geschrieben auf seinem Gewand und auf seiner Hüfte, König aller Könige und Herr aller Herren. Ja, dieser Einzug in Jerusalem, das ist Zukunftsmusik. Jesus wird kommen. Er wird kommen mit großer Macht. Und er wird das Böse oder die Bösen richten und er wird herrschen in Gerechtigkeit. Er wird diese Erde wieder heilen. Er wird die Gesellschaft erneuern. Und alle, die jetzt schon zu ihm gehören, werden ihm mithelfen, sein Reich aufzubauen. Als Jesus zum ersten Mal kam und in Jerusalem einzog, war das eine spannungsgeladene Zeit. Zu dieser Zeit herrschten die gottlosen Römer. Die Menschen in Israel waren nicht frei. Sogar der höchste Geistliche war von der Besatzungsmacht bestimmt. Eine schlimme Zeit und eine Sehnsucht nach Erlösung. Und wenn Jesus zum zweiten Mal wiederkommen wird, wird das noch viel extremer sein. So beschreibt es uns die Bibel. Was wir jetzt haben, was wir sehen in diesen Tagen, ist der Anfang der Geburtswehen, so sagt es Jesus. Die Katastrophen nehmen zu. Es wird immer wieder so Zeichen geben. Es wird sich eine Weltherrschaft anbahnen. Vor allem mit dem Monopol über die Wirtschaft. Das lesen wir vor allem im Buch der Offenbarung. Es wird ähnlich zu und her gehen, wie das schon als Anschauungsunterricht im Dritten Reich passiert ist. diese Herrschaft, die zuerst den Menschen Arbeit und Hoffnung bringt und dann umkehrt und zur reinen Bosheit wird. Nur wird das, was am Ende der Zeit passiert, nicht mehr auf wenige Länder begrenzt sein, sondern auf die ganze Welt. Dieses Regime wird das Monopol über die Religionen für sich in Anspruch nehmen und am Schluss wird es sich gegen Jerusalem wenden. Und dann, wenn Jerusalem bedroht ist, dann wird Jesus kommen. Vorher, vor dieser allerschlimmsten Zeit, wird Jesus die Seinen zu sich nehmen. Die Bibel nennt das Entrückung. Und das wird ein Ereignis sein ohne Vorwarnung, ein Ereignis, das ohne weiteres schon morgen sein kann. Nur den Zeitpunkt weiß allein Gott. Wichtig ist, wer zu Jesus gehört, wird dabei sein. Wer keine persönliche Umkehr zu Jesus erlebt hat, wird zurückbleiben und die ganzen Gerichte miterleben. Jesus redet darüber unter anderem in Matthäus 24 oder dann auch in Lukas 17 und 21 und an anderen Stellen. Und sein Aufruf: Seid bereit. Damit kommen wir zum dritten Punkt. Unser Thema ist ja, was passiert, wenn Jesus kommt? Was geschieht, wenn Jesus einkehrt? Jesus, er will jetzt in unser Leben einziehen, in dein Leben einziehen. Er sagt in Offenbarung 3, Vers 20, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und an die Tür und die Tür auftun wird, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Wenn Jesus einkehrt in unser Leben, dann kommt er nicht mit Gewalt. Ähnlich wie beim ersten Einzug in Jerusalem kommt er sanftmütig. Es steht, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Er bricht nicht ein. Wenn Jesus dein Leben anschaut, was sieht er? Als Jesus in Jerusalem einkehrte, da weinte er über die Stadt. Und für mich ist dieses Ereignis auch ein Stück weit ein Gleichnis, wie was passiert, wenn Jesus in unser Leben einzieht. Er sagt, wie oft habe ich mich um euch bemüht, habe euch sammeln wollen, wie eine Henne ihre kleinen Küken unter die Federn nimmt, aber ihr habt nicht gewollt. Was meinst du? Wie sieht Jesus dich? Was denkt er über dich? Hat er Grund zu weinen, wenn er dein Leben sieht? Er hat dich gemacht. Du bist sein Geschöpf und er hat dir eine Bestimmung gegeben. Er hat dir eine Berufung für dein Leben gegeben. Lebst du diese Berufung? Oder lebst du nach eigenem Gutdünken und verschwendest im Grunde genommen dein Leben? Wie oft hat Jesus schon geredet? Hast du geantwortet oder es ignoriert? Stell dir vor, wenn du in deinem Beruf zur Arbeit gehst, aber du machst deinen Job nicht, das hat Konsequenzen. Du bist angestellt für eine bestimmte Aufgabe. Und Jesus hat uns das Leben gegeben und hat uns quasi angestellt, für eine bestimmte Aufgabe. Deshalb ist es so wichtig, dass wir fragen, Jesus, was ist die Berufung? Was ist dein Wille für mein Leben? Was möchtest du? Wenn wir das nicht tun, was er will, wenn wir unser Leben nicht so leben, wie er es möchte, dann ist das eigentlich Sünde, weil wir es verschwenden. Aber vielleicht gibt es auch noch andere Dinge, über die Jesus Grund hat zu weinen. Dinge, über die du dich selber schämen musst. Vielleicht ist da Schuld. Vielleicht sind heimliche Dinge, die nicht so sind, wie sie sollten. Du weißt ganz genau, dass das nicht so laufen sollte, aber du schaffst es nicht und du kämpfst mit dir selber und du bringst es einfach nicht auf die Reihe. Vielleicht ist es deine verletzte Seele, die auch immer wieder andere verletzt. Jesus steht vor der Tür und er klopft an. Er kommt und er will kommen und deine Schuld vergeben und dein Leben heilen. Bekenne ihm doch einfach, was dich belastet. Er vergibt alle deine Schuld. Nimm ihn als Herrn in dein Leben auf. Er kommt herein. Und was macht er, wenn er kommt? Das Erste ist, er schenkt dir Vergebung. Und er schenkt dir Gewissheit des ewigen Lebens. Das ist so ein großes Geheimnis, dass ein Mensch wissen darf, wenn ich jetzt Abschied nehmen muss von dieser Welt, ich weiß, ich bin bei Jesus, weil er für meine Schuld bezahlt hat, weil er das, was zwischen mir und Gott stand, weggenommen hat. Diese Gewissheit ist ein ganz großes Geschenk. Und wenn Jesus einzieht, dann will er die Beziehung zu Gott erneuern. Er hilft dir zu beten. Er hilft dir, die Bibel zu verstehen. Er hilft dir, eine Beziehung zu Gott, Vater, zu bekommen, weil wir nur durch Jesus eine Beziehung zu Gott, Vater, überhaupt haben können. Jesus will, dass wir nur ihn anrufen, nicht andere Instanzen in der Ewigkeit oder wo immer, sondern dass wir ihn allein anrufen, ihn, den Herrn und den Vater. Ich weiß nicht, was noch auf deinem religiösen Altar alles steht. Wenn Jesus in dein Leben einkehrt, dann möchte er der Herr sein. Dann schenkt er dir die größte Gabe, die Gabe des Heiligen Geistes. Und dann steht in der Bibel, dass dein Leben, dein Leib, ein Tempel des Heiligen Geistes wird. Und hier sehen wir wieder das Gleichnis vom Einzug in Jerusalem. Als Jesus das erste Mal in Jerusalem einzog, da zog er zuerst in Richtung Tempel. Und was er machte Ordnung im Tempel. Und zwar in dem Sinn, dass der Tempel ein Haus der Anbetung sein sollte. Der Ort, wo Jesus Ordnung machte, das war der Außenbereich des Tempels, wo die Menschen, die nicht Juden waren, eigentlich einen Zugang zu Gott finden sollten. Das war der Anbetungsplatz für die Heiden. Und die Juden haben dort zur damaligen Zeit den Handel betrieben, das war wie ein Marktplatz, wo man Opfertiere kaufen konnte und Geld wechseln konnte, weil im Tempel nur jüdische Schekel und kein römisches Geld akzeptiert wurde. Und Jesus hat diesen Platz gereinigt, er hat die Menschen rausgetrieben. Das war sehr religiös, was die da machten. Die haben ja geopfert, die haben ja Opfertiere und Opfergeld da gehandelt. Und das war doch alles sehr sinnvoll für den Gottesdienst. Sie meinten, sie dienten Gott damit. Und Jesus hat gesagt, ihr habt aus dem Haus des Gebets eine Räuberhöhle gemacht. Er hat den Tempel wieder seinem ursprünglichen Zweck zugeführt. Und das ist es, was Jesus macht, wenn er einkehrt in unser Leben. Unser Leben wird wieder diesem Zweck zugeführt, dieser Bestimmung, die er eigentlich für uns haben wollte. Nun, wie macht er das? Er macht es nicht gewaltsam. Er redet. Er klopft an mit sehr viel Sanftmut. Und du musst ihm die Tür öffnen. Vielleicht hast du Jesus schon lange die Tür geöffnet in dein Leben. Aber es gibt ja in einem Haus die Haustüre mit dem Haustürschlüssel und es gibt dann auch verschiedenste Zimmertüren. und die haben ja auch ihren Schlüssel. Und manchmal passiert es, dass ein Lebensbereich, so quasi ein Zimmer, abgeschlossen ist. Da lasse ich Jesus nicht reinreden. Dieses Lebensgebiet, das gehört mir, das lasse ich mir nicht nehmen. Oder vielleicht schämst du dich auch, es ihm zu zeigen, zu bekennen, weil da etwas ist, das ihm gar nicht gefallen könnte. Ich möchte dich aufmuntern, öffne auch diese Tür. Ja, dreh den Schlüssel. Öffne die Tür, lass ihn herein in deine Dinge. Ich erlebe auch immer wieder in der Seelsorge Menschen, die zwar ihre Sünden bekennen, aber sie nehmen Jesus nicht in das Problem hinein. Du musst, wenn du an einem Punkt anstehst, dann musst du Jesus mit in dieses Problem hineinnehmen. Wenn du eine Krankheit hast, dann gehst du ja auch zum Arzt und zeigst ihm dieses Körperteil, das schmerzt. Und er kann da untersuchen, du lässt ihn daran. Und das musst du tun mit Jesus. Wenn Jesus in dein Haus einkehrt, dann will er einen Raum nach dem anderen in Ordnung bringen. Er will deine Beziehungen in Ordnung bringen. Wie du als Ehemann funktionierst, ob du deine Frau so liebst, wie Jesus das haben möchte und ob sie das auch spüren kann, ob du als Frau deinen Mann so achtest, wie das Gott wirklich gefällt. Jesus möchte dir helfen, nimm ihn da hinein, wo du anstehst. Vielleicht ist das für dich unheimlich schwer und eine Herausforderung. Oder wenn du Vater oder Mutter bist, dass du den Kindern so ein Vorbild bist, dass es ihnen leicht fällt, einmal auf Jesus zu vertrauen. Ja, wir haben alle unsere Vorbilder erlebt. Meine Eltern waren zum Teil gute Vorbilder und zum Teil konnten sie es irgendwie nicht besser. Wenn du ein guter Vater, eine gute Mutter sein willst, lass Jesus daran, wo du wirklich Mühe hast. Wenn Jesus einkehrt, dann will er dir auch da helfen, wirklich ein Mensch zu werden, der so lebt wie er, der seinen Charakter widerspiegelt. Wie gehst du als Angestellter um? Mit deinen Kollegen? Oder als Chef mit deinen Untergebenen? Sehen sie in dir das Wesen von Jesus? Jesus will dir helfen, er will dir helfen, er will Ordnung bringen und er will heilen. Darf er das? Das lesen wir ja auch, als Jesus in den Tempel einkehrte, da hat er auch Menschen geheilt. Und die führenden Leute haben sich darüber aufgeregt. Das steht jetzt nicht in Lukas, sondern das steht in einem anderen Evangelium. Jesus hat da Heilung hineingebracht. Und genau das möchte er auch in unserem Leben. Ordnung in deine Prioritäten. Ordnung in deine Fantasien. In deinen Medienkonsum. Ach, wie ist das ein Problem, wenn alle wüssten, was da alles läuft. Da würden wir uns zutiefst schämen zum Teil. Jesus möchte Ordnung bringen in dein Leben. Er möchte Ordnung bringen in die Art, wie du dein Geld verdienst oder ausgibst. Vielleicht auch in Süchte, die da sind. Er möchte Ordnung bringen und dein Leben heilen. Wenn Jesus kommt, dann kehrt Heil ein. Wenn Jesus der Herr deines Lebens ist und wenn er Ordnung macht, dann wird das Leben nicht langweilig, nicht farblos. Jesus hat ja gesagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und volle Genüge. Das ist im Text vom guten Hirten Johannes 10, Vers 10. Nein, das Leben mit Jesus ist spannend. Manchmal ist es spannender, als es mir lieb ist. Warum? Weil ich eine Berufung habe. Und weil ich eine Berufung habe, habe ich auch eine Leidenschaft. Und eine Leidenschaft schafft immer auch Leiden, schafft auch Spannungen. Das weckt manchmal auch Widerstand. Aber es gibt Sinn, es gibt Halt im Leben. Ja, ich habe eine Beziehung zum Herrn aller Herren. Er ist zum ersten Mal eingekehrt in Jerusalem. Er hat dort Ordnung gemacht im Tempel. Er ist eingekehrt in mein Leben und er hat schon vieles in Ordnung gemacht. Und ich denke, er hat noch viel Arbeit vor sich. Und er wird noch einmal kommen und in Jerusalem einziehen als Herrscher. Und dann darf ich bei ihm sein. Wenn du Jesus in deinem Leben hast, kann kommen, was will, dann bist du bereit. Wir haben Samstagnachmittag Gita Wolf zu Grabe getragen. Und Gita hat auch in ihrem Lebenslauf das so ausgedrückt, diese Gewissheit, dieses Wissen, dass Jesus in ihrem Herz ist. Sie hat das auch bei den letzten Besuchen immer wieder ausgedrückt, dieses Wissen, ich gehe heim, ich gehe zu Jesus. Das Leiden war für sie hart, gerade die letzten Tage waren für sie schwer. Und doch wusste sie, wo sie hinkommt. Das ist das Geheimnis. Wenn Jesus in dein Leben einkehrt, dann kehrt dieser Halt, diese Sicherheit an. Ein. Es kann passieren, was will. Diese Welt kann drunter und drüber gehen. Und ich kann auch manchmal Angst haben und unsicher sein, was jetzt als nächstes kommt. Aber eines weiß ich, Jesus ist da und ich kann mich auf ihn verlassen. Ich möchte beten. Jesus, du bist eingekehrt in Jerusalem. Und du hast dort Ordnung gemacht. Und die Menschen haben nachher wieder weitergemacht, wie sie wollten, haben dich ans Kreuz geschlagen und haben damit ja auch die Verheißung erfüllt. Ja, du bist für unsere Schuld gestorben. Und wenn du einkehrst in unser Leben, dann verändert sich unser Leben. Und Jesus, das ist meine Leidenschaft, Menschen zu helfen, dass sie dich in ihr ganzes Leben ranlassen. Und ich weiß, das ist deine Leidenschaft, Jesus, unsere Herzen, unser Leben zu verändern, dass es immer mehr so wird, wie du es haben willst, dass wir unsere Berufung leben können. Und das bitte ich dich auch für alle, die diese Predigt hören, dass sie lernen, diese Berufung zu leben, ein Leben zu leben nach deinem Vorbild, dich auszustrahlen, damit auch noch andere Menschen dich erkennen und bereit werden, dich in ihr Leben einzulassen. Amen. Ich wünsche euch allen einen ganzen wertvollen Sonntag. Schön, wenn ihr euch Zeit nehmt, gemeinsam zu beten oder auch allein. Und ich möchte noch etwas sagen, am Karfreitag möchte ich nochmal auch eine Botschaft auf der Homepage platzieren. Ich glaube, Gott hat mir etwas aufs Herz gelegt. Karfreitag, was dort passiert ist, zeigt in einer ganz anschaulichen Art, wie eigentlich vordergründig das Böse herrscht. Aber wenn wir die ganze Geschichte anschauen, dann hat Jesus durchs Ganze durch eine Regie geführt und es hat alles so müssen kommen, wie Gott das zugesagt hat. Und das wollen wir am Karfreitag miteinander anschauen. Und ich denke, gerade im Blick auf das, was wir in der heutigen Zeit erleben, kann das sehr eine wichtige Botschaft sein. Ich wünsche euch ganz eine wertvolle, kostbare Karwoche. Eine Woche, wo ihr hoffentlich auch viel Zeit nehmen könnt, auch zur Ruhe. Ich weiss, es hat einige Leute, die haben umso mehr Arbeit in dieser Zeit. Denen wünsche ich ganz viel Mut und ganz viel Kraft. Und ich möchte jetzt speziell um den Segen bitten. Ja, lieber Jesus, ich bitte dich, dass du mit deinem Segen einkehrst ins Leben von jedem Einzelnen. Die, die pensioniert sind und viel daheim sind, wenn sie nur für einen Spaziergang dürfen rausgehen, begegne du jedem Einzelnen persönlich, dass ihnen nicht Decke auf den Kopf geht, sondern dass sie eine Gemeinschaft mit dir erleben können, die einfach erfüllend ist. Und die rausgehen, vor allem auch die in der Pflege arbeiten, zum Teil auch sich gewissen Risiken aussetzen müssen, Jesus, gibt du ihnen ganz viel Mut und ganz viel Kraft. Und dort, wo mir Menschen begegnen, schenke uns einfach Zugang, dass wir das weitergeben können, was unsere Berufung ist, in dir, Jesus. Danke vielmals. Amen. Und so sage ich, behüte euch Gott und einen gesegneten Sonntag miteinander.